Letzte Woche war es bei mir sehr, sehr turbulent durch private Gründe, die ich nicht ändern konnte. Und habe dann überlegt, weil Herbert mich fragte, kannst du am heutigen Tag irgendwie was vortragen? Ich habe ja gesagt, dass ich dann das Thema nehme, was wir jeweils am Mittwoch besprochen haben. Wir haben jetzt also tatsächlich ich glaube 7 Male, mindestens 6 Male, wenn nicht 7 Male, am Mittwoch über die Hölle gesprochen. Und wir haben das Thema versucht, so wirklich so vom Inhalt her der Bibel zu verstehen und die Bibelstellen angeguckt. Und das ist eine kurze Zusammenfassung mit einer Schlussfolgerung am Schluss, was dabei herausgekommen ist, was wir da am Mittwoch so getrieben haben. Einige von uns hier sind ja anwesend gewesen, andere nicht, so dass es für einige eben dann leider eine Wiederholung ist, aber vielleicht nicht in allen Punkten. Zur Hölle haben wir verschiedene Ansichten, wenn wir uns umhören. Zur Hölle haben wir aber auch den Umstand, dass Menschen zu einem relativ großen Teil daran glauben. Also wenn man in Europa einmal eine Umfrage startet, stellte man fest, dass ungefähr, ich glaube, 2 Drittel der Menschen an eine Hölle glauben. Wenn man das jetzt mal nach Volksgruppen unterscheidet, stellt man fest, dass 90% aller Türken an die Hölle glauben. Und auch ein hoher Anteil das passt hier gerade, der Iraner. Also es ist interessant, die Hölle spielt wirklich in der Begriffswelt der Menschen eine große Rolle. Deswegen ist es wichtig, sich einmal darüber zu vergewissern, was sagt die Bibel uns über die Hölle, weil es eben viele verschiedene Ansichten darüber gibt, was die Hölle sein könnte. Ein paar Ansichten habe ich mal zusammengefasst. Es gibt zum Beispiel so ein ja, esoterischen Begriff niedere Astralwelten. Wir haben es einfach mit aufgenommen, weil es am Mittwoch einfach auch vorgetragen wurde. Es gibt die Ansicht, dass es die Hölle gar nicht gibt. So, das sind zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Sind der Meinung, die Hölle ist einfach nur das Grab. Und es gibt eben Ansichten darüber, dass es die Hölle doch gibt, aber sie ist dann eben Abwesenheit von Gott. Oder ist es einfach nur kalt, einsam und dunkel? Ich habe den Namen mal dahinter geschrieben. Das war der Marion, die das gesagt hat. Oder sie bedeutet eben Qual und ewiges Feuer, ein Gedanke von Öcke, Hoffnungslosigkeit. Oder sie ist heiß, trostlos, Angst, Gestank, Zwangsgemeinschaft mit Gotteshassern und Dämonen. Oder ewiger Tod im Gegensatz zu ewigem Leben mit Gott. Gibt verschiedene Ansichten. Deswegen die Frage, was sagt die Bibel darüber? Und wir finden dann in der Bibel verschiedene Wörter, die dann von den Übersetzern oft relativ freizügig mit Hölle übersetzt werden. Also wir finden Wörter, griechisch, Gehenna oder eben Hades, beides griechische Wörter. Oder wir finden das Wort Sheol, ein hebräisches Wort. Und alle diese Wörter werden manchmal mit Hölle übersetzt. Ist die Frage, ob das so vernünftig ist. Es gibt dann Begriffe, die von außen eingeführt wurden, wie zum Beispiel das Fegefeuer. Aber wie auch immer, und wir gucken uns das gleich mal näher an, stellt sich den Menschen oft die Frage, und mir persönlich ist das schon passiert, wie kann eine Hölle in der volkstümlichen Vorstellung, wo Menschen gequält werden, zusammengebracht werden mit der Vorstellung von einem liebenden Gott, der ja auch Richter ist? Die einen sagen, es muss eine Hölle geben, weil Gott gerecht ist, also muss es irgendwie auch eine Bestrafung geben und es ist dann eben die Hölle. Andere sagen, naja, wenn die einen ewig leben und die anderen für immer tot sind, ist das auch schon Strafe. So, zwei verschiedene Ansichten. Nun gucken wir uns die Bibelstellen dazu einmal an und ich habe jetzt einmal hier abgekürzt die verschiedenen Ideen. Einmal, dass es nach dem Tod gar nichts gibt, der Mensch ist ausgelöscht, der sogenannte Nihilismus. Habe ich abgekürzt mit N. Oder die traditionelle katholische Lehre habe ich abgekürzt mit T, dass der Mensch eben nach dem Tod in irgendeiner Form gequält wird, zum Beispiel mit Feuer. Oder der Gedanke einfach nur, der Mensch wird irgendwann auferstehen, mit A abgekürzt. Oder keine Aussage, ne, die Bibelstelle macht über einen gewissen Punkt keine klare Aussage, abgekürzt mit einem O oder mit einer Null. Wir können mal auf die nächste Seite gehen, können mal gucken, ob das möglich ist. Was ist nicht? Ja, genau. Und dann, ich will jetzt nicht alle euch irgendwie vorlesen, also keine Sorge. Aber ihr seht, es gibt einige Bibelstellen, das sind nicht alle, aber sie stehen ganz gut repräsentativ für die Menge an Bibelstellen, die zur Verfügung stehen. Wir haben links Bibelstellen und dann oben diese verschiedenen Ideen, N, ne, nach dem Tod ist nichts mehr, oder T, traditionell, Hölle, wie die katholische Kirche sie lehrt, oder eben der Gedanke Auferstehung, das A. Und ich habe die Bibelstellen dann auch hier nochmal hineinkopiert, also vom eigentlichen Inhalt her, kann jemand dann, wenn er das Dokument mal haben möchte, oder wir stellen es irgendwie online, sich mal angucken, aha, ja, den Bibelvers, den kenne ich. Und wir stellen fest, dass es Bibelstellen gibt, die den Gedanken, zum Beispiel 1. Mose oben, nahelegen könnten, nach dem Tod ist nichts mehr. Die ersten drei Bibelstellen. Bei N, Nihilismus, nach dem Tod ist nichts mehr, ein Kreuz. Sie stehen vielleicht dafür. Und das sind solche Verse wie, wo Gott zu Adam und zu Eva sagt, wenn du sündigst, wirst du sterben. So, Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Wenn Gott vorgehabt hätte, Adam und Eva danach in der Hölle zu quälen oder quälen zu lassen, warum sagt er es dann nicht? Also das sind Verse, die irgendwie herangeführt oder angeführt werden könnten, wenn jemand sagt, nö, nach dem Tod ist nichts weiter, da ist man einfach nur tot. Deswegen ist da jetzt ein Kreuz. Wir haben dann noch Prediger 9, Vers 10, wo dann gesagt wird, nach dem Tod ist eigentlich gar nichts mehr. Ne, kein Wirken, kein Plan, eigentlich gar nichts. Auch ein Vers, der vielleicht in diese Richtung deutet. Und so geht es dann weiter mit Versen, die von der Auferstehung sprechen. Zum Beispiel in Daniel, da wird dann gesagt, du Daniel wirst sterben und wenn du tot bist, bist du tot. Aber du wirst auferstehen. Und Daniel sagt im gleichen Kapitel, in Daniel 12, Vers 13, nee, Vers 1 bis 4, ganz zu Anfang, da sagt er das gleiche über andere. Da sind welche, die sind tot, die sind im Staub des Erdbodens, so ein bisschen poetisch ausgedrückt, die werden aber auferstehen. Passt so ein bisschen, ja, vielleicht zu 1. Mose, wo gesagt wird, du wirst erstmal sterben. Dann aber wird es interessant, weil wir kommen dann ins Neue Testament. Unten sehen wir da Markus, Matthäus nochmal und Lukas. Und da spricht Jesus auch von der Situation der Menschen nach dem Tode. Und da spricht er dann nicht mehr davon, man ist tot und bleibt tot oder wird auferstehen, sondern er sagt, das könnte richtig schwerwiegende Folgen für dich haben, in diesem Leben verkehrt zu handeln. Also zum Beispiel sagt er, muss mal gucken, ob das jetzt auf der nächsten Seite ist. Lukas 7, ja, genau. Können wir die nächste Seite nehmen? Genau. Lukas zum Beispiel Kapitel 12, dort die Verse 4 und 5. Dort sagt er, fürchtet, ich sage euch aber, meine Freunde, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Gewalt hat, in die Gehenna, der griechische Begriff dort, zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Das ist eine ganz andere Aussage als die in Daniel. Und des Weiteren sagt er, und er spricht öfters von der Gehenna, die dann eben mit Hölle übersetzt wird, wenn dich deine Hand ärgert, dann hau sie ab. Es ist besser, ohne Hand ins ewige Leben einzugehen, als mit Hand in die Hölle hinabzufahren, in das unauslöschliche Feuer oder in die, da oben, Matthäus, in die Gehenna oder in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Das sind Verse, die dann eine ganz andere Note hineinbringen. Interessant ist, wenn man das einmal betrachtet, wer von der Hölle spricht, es ist fast nur Jesus. Habe ich vorher auch nicht so im Blick gehabt. Das Wort Gehenna kann mit Hölle übersetzt werden, in Anführungszeichen zu Recht. Und fast nur Jesus spricht davon. Bei ungefähr 5 Gelegenheiten. Die werden zweimal in der Bibel des Öfteren erwähnt. Und so sind das dann 10 oder 11 Bibelverse, die wir im Neuen Testament finden, wo Jesus über die Hölle oder über die Gehenna spricht. Es gibt noch einen Bibelvers in Jakobus, Kapitel 3, Vers 6. Dort spricht dann Jakobus über die Hölle, aber in einem etwas nicht uns weiterhelfenden Zusammenhang. Er sagt hier unten, dass die Zunge schlimme Dinge bewirken kann und von dem Feuer der Hölle angezündet werden könnte. Nur Jesus spricht letztendlich wirklich aussagekräftig über die Hölle. Das fanden wir eigentlich erstaunlich. Ganz sicher aber warnte er vor diesem Ort. Er sagte, das ist jetzt hier der Inhalt, die zweite Spalte oder die mittlere Spalte. Er warnte ausdrücklich vor diesem Ort und sagte, wir sollten alles daran setzen, dort nicht hinzukommen. Und er deutete an, dass Gott ein konsequenter Gott ist, der diesen Ort oder diese Bestrafung tatsächlich vorgesehen hat. Es gibt dann aber noch einen weiteren Begriff in der Bibel. Wir können eine Seite weitergehen. Genau. Und zwar ist es der Begriff Hades. Der ist auch aus dem Griechischen, wird auch im Neuen Testament erwähnt. Und es gibt so einige Bibelstellen, da finden wir dieses Wort Hades. Und das dürfen wir jetzt nicht verwechseln mit dem Wort Gehenna. Der Hades ist schon mal vom Wort her ein anderes Wort. Gehenna ist griechisch, Hades ist griechisch. Man hat zwei Wörter für zwei verschiedene Dinge. Sonst hätte man ja nur ein Wort. Man braucht ja nicht zwei Wörter, wenn man beide Male das gleiche nennt. Und wenn man sich die Bibelstellen anguckt, wo über den Hades gesprochen wird, dann sieht man, dass Jesus sagt, zum Beispiel Kapernaum als Stadt könnte in den Hades kommen. So, da kann also eine Stadt hinkommen. Aha, gut. Dann wird gesagt, die Gemeinde wird nicht in den Hades kommen. In Anführungszeichen, sie könnte aber, wenn Jesus nicht dafür sorgen würde, dass das nicht passiert. Also die Gemeinde könnte auch in den Hades kommen. Oder aber, dass Jesus sagt, dass er die Schlüssel des Hades hat. Oder in der Offenbarung, dass das Meer und der Tod und der Hades die Toten herausgaben. Wenn man diese Bibelstellen einmal betrachtet und vor allem auch Apostelgeschichte, wo gesagt wird, Jesus Christus war selber im Hades. Und da wird das Wort Hades benutzt. Und es ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Dann stellt man fest, man könnte sich damit arrangieren, der Hades ist ein Begriff für einen Ort, wo die Toten sind, wo aber nichts weiter passiert. Ne? Die sind nicht ganz weg aus Gottes Sicht, aber sie sind im Meer, sie sind im Staub des Erdbodens, wo auch immer sie sind erstmal verschwunden. So wie eine Stadt angedroht werden könnte, du wirst nicht zum Himmel erhöht, Stadt Kapernaum, sondern du wirst eines Tages verschwinden, kommst in den Hades. Oder die Gemeinde, sie wird nicht in den Hades kommen, sie wird nicht verschwinden. Also mit dem Begriff Hades könnte tatsächlich dieser Aufbewahrungsort, wie auch immer der beschaffen ist, nicht als physischer Ort, sondern irgendwie das Verschwinden einer Sache dargestellt sein, woraus man aber doch wieder hervorkommen kann. Siehe Jesus, der für 3 Tage im Hades war. Und das Wort Sheol ist im Prinzip nur die althebräische Entsprechung für dieses Wort Hades. Ne? Das eine ist ja griechisch im Neuen Testament, im Alten Testament finden wir das Hebräische oder Aramäische und dort findet man nicht das Wort Hades, sondern Sheol und das wird dann zum Beispiel im Psalm 16, Vers 10 erwähnt. Wenn die Bibel also von der Gehenna spricht, von der Hölle, wie das manchmal übersetzt wird, und wir uns fragen, was ist denn nun tatsächlich die Hölle, und wir uns streng an der Bibel orientieren, dann bleibt einerseits ein nicht unberechtigter Verdacht oder ein nicht unberechtigtes Indiz dafür, dass das ein Ort ist, den man zu fürchten hat und der gefährlich ist und der einen Schmerzen bereitet. Denken wir daran, dass Jesus sagte, der Macht hat, euch in die Gehenna oder in die Hölle des Feuers zu werfen. Oder er sagt in Markus, lieber die Hand abhacken, als in das unausstattliche Feuer zu fahren. Oder er sagt, sie werden in das Feuer geworfen und dort wird ihr Wein und Zähne knirschen sein. Also er spricht schon dafür, dass irgendwie dort Qual ist. Aber das gleichzusetzen mit diesen wenigen Versen Wir können vielleicht mal eine Seite davor wieder gehen. Mit den Vorstellungen, die jetzt volkstümlich ausgearbeitet wurden, so muss man das ja sagen, von einer Hölle, wo die Menschen in vielfältigster Weise aktiv gequält werden, dafür ist die Grundlage nicht besonders breit. Das muss man tatsächlich feststellen. Jesus hat ganz zu Recht davor gewarnt. Er hat sie auch mit drastischen Worten belegt, die Hölle oder die Gehenna. Aber jetzt anzunehmen, dort würde Gott aktiv werkeln, um den Menschen zu quälen, dafür findet man in diesen Versen keinen Beleg. Oder alleine die Vorstellung, dass der Teufel und die Dämonen dort irgendeine Rolle spielen, dafür findet sich in diesen Versen auch kein Beleg. Ganz im Gegenteil, in Offenbarung, das ist jetzt nicht am Mittwoch groß Thema gewesen, wird gesagt, der Teufel und die Dämonen wurden in den Feuersee geworfen, der zweite Tod. Möglicherweise totale Vernichtung. Er wird nie in Verbindung mit der Gehenna erwähnt. Was bleibt also jetzt, wenn man biblisch die Bibelverse betrachtet und die Vorstellung von der Hölle traditionellerweise oder gar keine vielleicht im Kopf hatte? Es bleibt Jesu eindeutige Warnung, dort nicht hinzukommen. Eigentlich Grund genug, alles zu tun, darauf Bezug zu nehmen und sein Leben entsprechend auszurichten. Er wollte vielleicht aussagen, Christus, mit diesen Worten, die er benutzte, das ist wirklich ein Ort, in dem ihr Schmerzen habt, in dem ihr es tief bereuen werdet, nicht euch zu Gott gewandt zu haben. Manchmal sagt man ja auch etwas, es brennt in mir wie Feuer oder es brennt wie Feuer oder es brennt mir auf den Nägeln. Das sind alles Begriffe, mit denen man anzeigen möchte, nicht, dass die Nägel brennen, aber dass ein etwas wirklich quält oder nicht mehr loslässt. Und stellen wir uns einmal vor, was wäre, wenn Gott die Menschen, die ohne ihn leben wollten, ohne Gott leben lässt? Eine Welt ohne Gott, auch ohne Dämonen, aber ohne Gott. Was wäre das für ein Leben? Wo wirkt nicht Gott überall in unser Leben hinein? Die Grundsätze, die Verhaltensregeln, mit denen wir ja eigentlich gut miteinander umgehen, wenn die keine Rolle mehr spielen, das wäre wirklich eine schlimme Welt. Möglicherweise ist auch das gemeint, wenn Jesus vor diesem Ort warnt und sagt, tut alles dort nicht hinzukommen. Es gibt ein Buch von Lee Strobel, der darüber spricht, was alles Menschen davon abhält, sich zu Gott zu wenden. Und unter anderem ist es auch die Höllenlehre. Manche Menschen sagen, nee, mit einem Gott, der Menschen im Feuer quält, möchte ich nichts zu tun haben. Wie wir hier gesehen haben, ist dafür gar keine große Grundlage vorhanden. Es ist mehr Tradition, aus der diese Vorstellung kommt. Er selber fragt auch einige Personen dazu und seine Ausführungen sind ganz interessant. Aber sie spielten bei unserer Betrachtung hier keine Rolle. Das fand ich eigentlich ganz gut. Wir sind bei der Bibel geblieben. Aber trotzdem ist seine Betrachtung doch recht lesenswert. Und für einen jeden bleibt eigentlich, wenn er dieses Thema für sich dann auch klären möchte und etwas daraus mitnehmen möchte für sein eigenes Leben, für jeden Tag und für die Motivation, die man hat, für jeden bleibt eigentlich, dass man sich selber diese Bibelverse anguckt und dies einmal im Zusammenhang versucht zu verstehen. Was ist wirklich hier gesagt und was ist nicht gesagt? Das haben wir am Mittwoch gemacht. Es zog sich lang hin, es war aber nie langweilig, hat uns allen Spaß gemacht, hatte ich das Gefühl. Ich war echt beeindruckt, hat wirklich Freude bereitet. Und ich wage zu bezweifeln, dass die anderen Themen, die wir jetzt schon so toll eingetütet haben, jeweils mit 2 Mittwochen abgearbeitet werden können. Das wird bestimmt länger dauern, habe ich den Eindruck. Also ich denke nicht, das geht alles so, wie es in dem Plan steht. Also es könnte gut sein, dass wir da vielleicht noch 1-2 Mittwoche jeweils hinzufügen müssen. Die Zeit sozusagen verdoppeln für jedes Thema, was jetzt kommt. Evangelium zum Beispiel oder alle möglichen Themen. Ihr habt eine Mail gekriegt. Ja, das vielleicht als Zusammenfassung des Themas, das war, glaube ich, auch die letzte Seite jetzt hier. Anja braucht jetzt also nicht weitermachen, oder? Doch, mal gucken. Kann ich machen, ja. Kein Problem, bringe ich nächstes Mal damit. Das war das Thema Hölle. Ja, ich bedanke mich für die Mitarbeit von allen Beteiligten jeweils am Mittwoch. Und ja, beim nächsten Mal, in 6 Wochen, gibt es die nächste Zusammenfassung von jemand anderem.